Heute geht es um das Thema Purpose versus Geld.
Diese Diskussion kommt immer wieder auf den Tisch und Florian, deswegen will ich dich auch einfach mal fragen. Was würdest du sagen, ist es denn bei dir mit dem Sinn?
Ich finde es ehrlich gesagt nicht so leicht, Purpose mit Business von Anfang an direkt zu verbinden. Für mich wirkt das ein bisschen so wie ein Kind, was sagt, ich möchte gern Fahrrad fahren lernen, aber es kann auch gar nicht gehen.
Ich will nicht sagen, dass wenn man seinen Purpose schon ganz genau weiß, dass es falsch ist, dass man sich dann darauf stürzt, solange man, und das ist, denke ich, wichtig, wirklich weiß, dass das Ganze nicht fremdbestimmt ist.
Wenn du aber sagst, hey, ich möchte ein Unternehmen gründen, dass ich finanziell frei werde und ja, ich weiß, ich rette damit jetzt nicht den Planeten, aber ehrlich gesagt, um den Planeten zu retten, muss ich auch erstmal Geld verdienen.
Purpose Prokrastination.
Ja, perfekt.
Es kann nämlich passieren, dass man glaubt, dass man einen Sinn haben muss, dass man auf den Sinn wartet, bevor man anfängt.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der gute
Friedemann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Heute geht es um das Thema Purpose versus Geld. Und dieses Thema ist ein riesiges Thema, ein Ozean von Themen können sich hinter dem Begriff Purpose verstecken, vor allem im privaten Leben. Wir wollen es heute etwas spezifischer machen und zwar auf Unternehmertum anwenden. Und es begegnen mir immer wieder Leute, die kein Unternehmen haben und sagen, sie wollen eins gründen, aber wenn sie eins gründen, dann eins, was einen richtig krassen Purpose hat. Und einfach nur ein Unternehmen zu gründen, was Geld verdient, kommt für die nicht in Frage. Und das wollen wir heute debattieren. Wir wollen verschiedene Perspektiven einnehmen. Lohnt es sich, voll auf Purpose zu gehen? Lohnt es sich, voll auf Money zu gehen? Ist es ethisch, voll auf Money zu gehen? Ist es ethisch, voll auf Purpose zu gehen? Wie finde ich meinen Purpose? Was ist überhaupt Purpose? All diese Fragen werden heute beantwortet. Und ich freue mich, den absolut besten Buddy an meiner Seite zu haben, um dieses Thema zu besprechen. Und das ist Friedemann.
Danke für diese tolle Einleitung, Florian. Vielen, vielen Dank dafür. Und Purpose ist tatsächlich etwas, wo man sagen würde, bei unserem Hauptbusiness, welches wir haben, das die letzten 6 Jahre von uns geprägt hat und ja, erst, also, wo wir auch 90% unserer Energie reingesteckt haben, da würde man vielleicht von außen betrachtet sagen, okay, was ist jetzt der Purpose dahinter? Was ist der Sinn dessen? Für die, die es nicht wissen, was wir machen, ist, wir haben eine E-Commerce-Firma. Wir kaufen Produkte ein. Und wir verkaufen sie wieder und natürlich unter unserer eigenen Marke, auch aus eigener Entwicklung. Aber das sind jetzt alles Produkte, die, ja, würde ich sagen, absolut schon also einen gigantischen Mehrwert für den Kunden liefern.
Oder einen kleinen Mehrwert für ganz viele Kunden.
Genau, oder einen kleinen Mehrwert für, es ist jetzt nicht lebensverändert, aber es ist schon hilfreich. Und gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, wir haben das Rad damit nicht neu oder nicht das Rad damit erfunden. Wir haben keine Patente angemeldet, wir haben keine wahnsinnige Innovation betrieben, wir haben hier und da ein paar Stellschrauben verbessert, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben auf die Art und Weise Innovation betrieben. Wir haben Innovation im Vertrieb betrieben. Und unterm Strich müsste man allerdings sagen, was würde passieren, wenn unsere Firma nicht existieren würde. Ganz, ganz, ganz oberflächlich gesehen würde man sagen, ja, dann würde die Welt natürlich nicht aufhören, sich zu drehen oder es würde keinen Unterschied machen. Ist nicht so. Aber es würde einen riesigen Unterschied machen, wenn unsere Firma nicht existieren würde. Alleine ein sehr hoher, sechsstelliger Betrag an Steuern würde dem deutschen Staat dadurch entgehen im Jahr. Und genau, nichtsdestotrotz kann man aber definitiv sagen, unser Unternehmen hatte für uns den Purpose, vor allem finanzielle Freiheit. Wir haben das Ganze nicht gemacht, weil wir gesehen haben, boah, in dieser einen Nische, ey, da müssen wir Veränderungen reinbringen. Der Markt ist so, da gibt es ein riesiges Problem, was noch nicht gelöst wurde, oder alle bestehenden Lösungen sind einfach wirklich scheiße und da muss mal wirklich was Neues her. Oder es ist ein Problem, was die ganze Menschheit betrifft und das möchte ich jetzt in den Griff bekommen. Oder ich möchte bei irgendeinem großen Trend mitwirken, wie zum Beispiel in der Energiewende möchte ich unbedingt meinen Beitrag dazu leisten. Deswegen gründe ich jetzt diese Firma. Oder ich möchte den Hunger auf der Welt stoppen. Und das waren alles nicht die Beweggründe, weshalb wir diese Firma gegründet haben. Der Hauptbeweggrund damals für mich war als 19-Jähriger, ich habe mir das so vorgestellt, irgendwas möchte ich ja wohl studieren und es wäre sehr geil, wenn ich einfach 1.000 Euro mehr im Monat zur Verfügung hätte als Student. Das war mein meine Mission dahinter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, da geht ja ein bisschen mehr. Und da habe ich gedacht, cool, damit kann ich tatsächlich nicht nur 1.000 Euro im Monat haben, sondern das kann mein Ticket sein in die vollständige, absolute finanzielle Freiheit. Und genau, deswegen, ich denke, das ist interessant, dass es erstmal immer eine interessante Debatte gewesen aus meinem unternehmerischen Weg, die ich viel mit anderen Unternehmern geführt habe, ob sie überhaupt das Gefühl haben, dass ihr Unternehmen irgendwie einen tiefer greifenden Sinn hat oder ob sie damit wirklich was verändern auf der Welt. Ich kann euch beruhigen, selbst wenn ihr es nicht glaubt, ich finde bei euch so viel Sinn, dass ihr euch danach wie die größten Retter der Welt fühlt, weil ja, jedes Unternehmen, auch wenn es oberflächlich nicht so scheint, erfüllt eine so krasse Funktion, die, also wenn es gut funktioniert, würde ich sagen, dass bei den allermeisten Unternehmen findet man das auf jeden Fall. Und genau, allerdings, diese Diskussion kommt immer wieder auf den Tisch und Florian, deswegen will ich dich auch einfach mal fragen, was würdest du sagen, ist es denn bei dir mit dem Sinn? Also hast du das Gefühl, nach diesen 6 Jahren, wo wir jetzt E-Com gemacht haben, hast du das Gefühl gehabt, dass du einen besonders hohen Sinn damit verfolgt hast oder hattest du die ganze Zeit gedacht, ja, das ist ja eigentlich, es geht hier nur um die Kohle und eigentlich ist das ja belanglos?
Die Motivation war 100% Geld und Freiheit getrieben. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich will bessere Produkte anbieten in der Nische, um damit das Problem zu lösen, sondern ich habe gesagt, ich will ein Unternehmen haben, ich will finanziell frei sein, ich will Zeit haben, um diese Zeit dann mit Personen zu verbringen, die ich liebe. Und das ist natürlich ein schöner Sinn, aber wie passt das Unternehmen da rein, indem es finanzielle Freiheit und zeitliche Freiheit ermöglicht? Oder zuerst finanzielle Freiheit und danach zeitliche Freiheit ermöglicht. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht so leicht, Purpose mit Business von Anfang an direkt zu verbinden. Für mich wirkt das ein bisschen so wie ein Kind, was sagt, ich möchte gern Fahrrad fahren lernen, aber es kann noch gar nicht gehen. Und würdest du dein Kind aufs Fahrrad setzen, wenn es noch krabbeln kann? Ich denke nicht. Du würdest sagen, okay, lern erstmal zu gehen. Wenn du gehen kannst, dann können wir dich aufs Fahrrad setzen. Und ich finde es nicht offensichtlich, wie ich...
Was wäre das Äquivalent zum Gehen?
Geld verdienen. Ich finde es nicht offensichtlich, wie ich produktiv die Welt verändern kann oder auch nur produktiv in meinen engen Bekanntenkreis verändern kann, wenn ich nicht einigermaßen finanzielle Mittel dazu habe. Und ich brauche nicht finanzielle Mittel, um denen zu helfen, unbedingt. Kann auch gut helfen, aber ich brauche finanzielle Mittel, damit ich auch genügend Zeit habe, um denen zu helfen. Ich brauche Freiheit, damit ich in verschiedenen Situationen dann auch Zeit habe, um denen zu helfen. Und es ist, wenn ich jetzt überlege, wie könnte ich einen Purpose erfüllen? Wie könnte ich die Welt verändern ohne Geld? Da gibt es Möglichkeiten. Man kann protestieren, man kann Petitionen, man kann Bewegungen starten. Und das finde ich sehr ehrbar. Aber das sind alles Sachen, die von unten schreien, ihr da in der Funktion mit dem Geld macht was anders. Und das ist eine sekundäre Rolle, die ich dann erlebe, weil ich bringe jemand anderen dazu, was zu verändern und dadurch habe ich was verändert, weil ich ihn dazu gebracht habe. Viel lieber bin ich der, wenn ich was verändern möchte, bin ich lieber der, der zu mir selber sagt, ich will was verändern und dann verändere ich das. Ich möchte nicht jemanden anflehen oder anprotestieren müssen, nur damit er dann was verändert. Das ist ein Lebensmodell, was ich nicht mit keinem schönen Leben verbinde, weil ich bin abhängig davon, was andere machen. Ich ärgere mich die ganze Zeit, dass sie nie das machen, was ich sage und habe selber aber auch nicht die Mittel, das zu machen, was ich gern hätte. Und es ist, du kannst nur von einem Glas schütten, was auch voll ist. Und ich mache mir auch keine Illusionen vor, dass ich jetzt sage, ich will die Welt verändern, weil das höre ich auch oft, ja, ich will die Welt verändern, deswegen mache ich was mit Nachhaltigkeit. Dann denke ich mir für mich persönlich, wie kann ich das Ziel haben, die Welt zu verändern, wenn es den Leuten, die unmittelbar um mich rum sind, denen noch nicht hundertprozentig gut geht. Bevor ich den Planeten rette, hat mein Bruder das Gefühl, dass ich immer an seiner Seite bin, wenn er Hilfe braucht? Hat meine Mutter das Gefühl, dass ich immer an ihrer Seite bin, wenn sie Hilfe braucht? Hat meine Freundin das Gefühl, dass ich immer an ihrer Seite bin, wenn sie Hilfe braucht? Haben die das Gefühl, dass, wenn sie nach meiner Hilfe fragen, dass ich auch produktiv deren Problem lösen kann? Wenn diese Fragen mit Nein beantwortet werden, find ich's für mich persönlich erstaunlich, wie ich dann sagen kann, ja, aber ich will den Planeten retten. Das kann man machen. Nur das ist nicht mein Modell. Mhm. Ich möchte von innen nach außen anfangen und ich möchte mein Glas voll machen, damit ich die Gläser um mich rum zum Überlaufen bringen kann. Und wenn dann noch was übrig ist, dann mache ich auch gerne dann verändere ich auch gerne die Welt. Aber das andersrum zu machen, ergibt für mich nicht so viel Sinn, wenn ich logisch drüber nachdenke. Und ich verstehe die Emotionen dahinter, ich verstehe den Wunsch dahinter, vielleicht ist aber auch ein Wunsch von Anerkennung, I don't know, aber es ergibt für mich nicht so viel Sinn. Ich habe nicht das Gefühl, dass das zu irgendeinem Impact führt. Es gibt Ausnahmen. Du hast eine Passion, du sagst, ich will den Planeten retten, ich erfinde irgendeine geile Technologie, die Energie mit einem kranken Wirkungsgrad umwandeln kann. Und dann habe ich einen großen Teil der Energiekrise gelöst. Das wäre mega. Ich würde dich applaudieren ohne Ende. Ich persönlich von null traue mir das nicht zu. Ich muss kleinere Steps machen. Ich muss erstmal lernen, was sind die Basics vom Unternehmertum. Ich brauche ein Handelsbusiness. So, dann kann ich vielleicht mal eine Person führen. So, und dann level ich mich immer weiter hoch. Und dann, wenn ich irgendwann den Wunsch habe, die Welt zu verändern, dann habe ich auch die Mittel. Dann habe ich die Kontakte, dann habe ich die
Ressourcen. Da denken, wir haben ja, also ein Handelsunternehmen aufzubauen und zu führen, braucht ja auch enorm viele Skills.
Ja.
Und die haben wir uns ja im Grunde genommen auch anhand der Herausforderungen erarbeitet. Hätte man da nicht auch sagen können, okay, wir haben jetzt wir wählen jetzt den Weg, der, weiß nicht, irgendwas in der irgendeinen super positiven Impact in der Welt hat.
Ja.
Wie gesagt, ich finde, unsere Firma hat auch einen sehr positiven Impact in der Welt. Aber etwas, was jetzt nach, sagen wir mal, ganz viel Müll verhindert. Also einfach Recycling betreibt. Irgendeine Firma, die sich mit Recycling auseinandersetzt. Hätten wir das nicht auch starten können und dabei genauso unternehmerische Skills erlernen können und alle Skills, die wir eben dafür benötigen, along the way
einsammeln können? Aber wir haben es nicht so gemacht, wie du gerade das zweite Unternehmen beschrieben hast, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein Unternehmen haben. Was sagt uns der Markt? Wir haben nicht gesagt, wir wollen dieses Produkt herstellen. Wir wollen nicht Müll recyceln oder wir wollen nicht Kamerastative verkaufen. Wir wollen nicht Geldbörsen verkaufen, sondern wir haben gesagt, wo gibt es eine hohe Nachfrage und kein optimales Angebot. Und dann haben wir den Markt entscheiden lassen, was wir machen. Und wenn du einen Purpose hast und dein Purpose ist es, die Welt von Müll zu befreien, dann ist es nicht so offensichtlich, dass es auch einen Demand dafür gibt, der dafür zahlen will. Dann ist es nicht offensichtlich, dass du das machen kannst und sogar noch Geld dabei verdienen kannst. Es ist super easy, sowas zu machen, wenn du einfach nur Geld ausgibst. Aber auch da brauchst du dann halt wieder Cash. Kein Problem, wenn ich Millionen habe, kann ich auch mal 1 Million allokieren, um Müll aufzuräumen auf der Welt. Aber wenn ich die nicht habe und ich muss ein Business darauf aufbauen, ohne von finanziellen Spenden abhängig zu sein, wie willst du das machen? Und du hast dann ein Business-Produkt, was du schon vorbestimmt hast, weil das dein Purpose ist, und musst dann den Demand kreieren oder hoffen, dass der Demand da ist. Das finde ich sehr herausfordernd.
Das ist auf jeden Fall eine Stufe größer als im Grunde genommen, ja, sich zu fragen, was möchte der Markt und wo kann ich eine bestehende Nachfrage noch besser erfüllen. Es gibt ein Unternehmen, das finde ich sehr toll, was die machen. Und zwar, die sammeln Retouren ein von Online-Händlern. Wir sind auch Kunde bei denen. Und die bereiten diese Retouren wieder auf, verkaufen sie dann und teilen mit dir 50-50 alle Erlöse. Und das verhindert so viel Müll, weil ich denke, das hat sich eh schon ganz gut rumgesprochen, aber insbesondere über Amazon wird ganz, ganz viel, ganz viele Rücksendungen, die eigentlich noch gut sind, werden einfach vernichtet, weil der Prozess, die Sachen erstmal zurückzuschicken, sie dann aufzubereiten, neu zu verpacken, dann wieder einzuschicken an das Versandhaus und dann an den Kunden zu schicken, es verursacht so hohe Kosten, dass es sich einfach vorne und hinten nicht lohnt. Und ich weiß nicht ganz genau, wie die Zahlen aussehen bei diesem Dienstleister jetzt, aber wir sind jetzt schon seit 4 Jahren bei den Kunden. Und die existieren noch. Am Anfang dachte ich mir auch so, interessantes Geschäftsmodell. Ich drücke euch die Daumen, dass das finanziell auch aufgeht. Aber scheinbar scheint es sich irgendwie für die zu rechnen, der Aufwand. Und für mich aus Händlerperspektive ist es natürlich so, boah, absolut werde ich das machen, weil ich will ja erstmal, ich verhindere damit, dass die ganzen Produkte zerstört werden, aber auch rein aus der ökonomischen Sicht die ganzen Retouren, die wir haben. Und das sind, weiß ich nicht, im Monat vielleicht 300-400 Stück, die kann ich auch nochmal monetarisieren. Ich schicke die dahin und bekomme dann davon, weiß ich nicht, grob überschlagen, vielleicht nochmal 2000 Euro Umsatz oder sowas. Und genau, es ist so ein bisschen Schadensbegrenzung, also finde ich ein super cooles Konzept. Jetzt ist allerdings die Frage, wäre man auf diese Idee eigentlich gekommen, wenn man sich gar nicht im E-Commerce auskennt? Hätte man diese Problemstelle dann überhaupt gefunden? Und weil ich würde sagen, so ein Unternehmen, wenn ich diese konkrete Idee und das Know-how und die Einblicke in die Branche gehabt hätte, hätte man das theoretisch, denke ich, auch als erstes Unternehmen starten können, ohne dass es sehr viel herausfordernder gewesen wäre, als den Online-Handel zu starten.
Vielleicht sogar noch einfacher. Könnte sein, muss nicht sein.
Aber ich finde die Rechnung ist vor allem schwierig, also dass das Ganze finanziell tragbar ist, weil du brauchst echt viel Personal und Logistik Aufwand und sogar noch Softwarelösung. Mhm. Also drei große Kostenblöcke, die du mit Reste zusammenkratzen finanzieren musst. Mhm. Also genau, aber scheinbar funktioniert das halbwegs. Und genau, finde ich ist eine sehr starke Idee. Genau, aber die Frage ist halt, hat man diese Idee? Und eigentlich, es gibt zwei Fragen, die man sich stellen kann. Die erste ist, was soll überhaupt dieser Purpose sein? Angenommen, du stehst jetzt wie wir mit 19 Jahren, direkt nach dem Abi, du weißt auf jeden Fall, du willst Unternehmer sein. Du fragst dich jetzt, was ist mein Purpose? Irgendwie, ich habe keinen Purpose, ich sehe es auch nicht so richtig. Ja klar, die großen Probleme der Welt sehe ich und die sind aber so groß, dass sie einen erdrücken und dass man da sich komplett gelähmt fühlt und nicht wirklich jetzt glaubt, dass man als Abiturient da jetzt einen großen Unterschied machen kann. Deswegen lässt man es am besten direkt sein. Und ja, kommt dadurch in so eine Prokrastination aus, genau, weil man das Gefühl hat, man ist eh zu klein, um irgendwas zu bewirken. Und das andere ist, du könntest deinen Purpose genau wissen, aber du weißt nicht, wie du ihn umsetzen sollst. Du weißt und du wartest vielleicht darauf, bis du die richtige Qualifikation dafür hast. Ja, ich möchte eigentlich die Welt retten, aber dafür muss ich erstmal Umweltmanagement studieren und dafür muss ich erstmal ja, solche Dinge tun und mich weiterentwickeln. Dafür müsste ich erstmal die richtigen Leute kennen und so weiter und so fort. Und man verprokrastiniert dann diese Entscheidung dann auch wiederum und am Ende entsteht Stillstand. Und bevor das passiert, würde ich sagen, ist das Allerbeste, in die Arena reinzutreten und einfach anzufangen.
Anfangen zu laufen, bevor man Fahrrad fährt.
Genau. Und das Wichtige ist dabei, dass man ein Unternehmen führt, welches jetzt keinen Schaden anrichtet. Dass man saubere Business-Praxis lebt und nach ordentlichen Prinzipien das Ganze aufbaut. Weil dann ist es egal, ob das, also wenn das Unternehmen, selbst wenn es nicht die Klimakrise verhindert, was es auf jeden Fall bewirkt, ist glückliche Kunden. Das heißt, man macht Menschen glücklich damit. Es zahlt haufenweise Steuern in den Staat ein. Und das ist wirklich, also es ist schon echt der Wahnsinn, wie viel Prozent, wenn man das mal so hochrechnet, von dem, was wir persönlich von unserem Unternehmen haben, an finanziellen Mitteln, also es ist auf jeden Fall ein dreistelliger Prozentsatz. Jetzt fragt man sich, dreistelliger Prozentsatz, das ist doch mehr als 100%. Und damit meine ich auch, dass der Staat mehr als das Doppelte bekommt von dem, was wir bekommen, zusammengerechnet sogar. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was man als Unternehmer an Steuern zahlt. Und das ist ja grundsätzlich, würde ich sagen, was Gutes, weil ich freue mich auch darüber, über eine sehr saubere, glatte Autobahn zu fahren. Ich freue mich auch darüber, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dass ich nicht auf der Straße sitzen muss, sondern was zu essen bekomme und irgendwie, dass es eine Mindestabsicherung gibt.
Auch, dass es sowas wie Privatinsolvenz gibt und das auch in Ordnung ist und du nicht geköpft wirst.
Ja, genau.
Geld verloren
hast. Genau, genau. Und dass es ein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und genau, deswegen, da bin ich auch sehr froh darüber und das möchte ich auch gerne so finanzieren. Und genau, auf die Art und Weise macht man so oder so schon mal was Gutes. Deswegen, da braucht man, also selbst wenn man einfach nur geldorientiert ist, da ist erstmal nichts verkehrt daran. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ich weiß, es ist stigmatisiert, leider. Ich finde, es ist ein Unding, dass es stigmatisiert ist, dass man sich zum proklamierten Ziel setzt, ich möchte haufenweise Kohle verdienen. Ich finde, das an sich darf schon gerne ein lobenswertes Ziel sein, weil es auch eine wahnsinnig schwere Aufgabe ist. Und genau, aber es wird stigmatisiert, wenn du das jemandem erzählst, dann fragen die dich, warum machst du nicht was Vernünftiges mit deinem Leben? Und ja, ich glaube, einer der Gründe dahinter ist im Grunde genommen auch, dass es dir niemand wirklich gönnen würde. Niemand möchte, dass du besonders erfolgreich bist. Die Leute wollen, dass es dir halbwegs gut geht, aber dass du ja nicht erfolgreicher gut als ihnen. Genau, ein bisschen weniger gut, als es ihnen geht. Und genau, aber von unserer Seite, falls jemand irgendwer da draußen Zweifel hat, ob es was Schlechtes ist, einfach Geld getrieben ein Unternehmen aufzubauen, absolut nicht. Also da ist überhaupt nichts. Also
Unerlaubnis hast du 100 Mal, auch wenn du sie nicht brauchst.
Genau, du brauchst sie nicht. Ja. Aber einfach nochmal, vielleicht tut es gut, das einfach nochmal zu hören. Vielleicht denkt dein Umfeld das, aber hör da nicht drauf. Man darf das machen. Es ist absolut legitim und es stiftet sogar sehr viel Gutes in der Welt.
Und Geld zu verdienen kann nur korrelieren mit einem Wert, den du schaffst. Und das ist auch was irgendwie untergegangen ist. Wenn jemand einen haufenweise Geld verdient hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er viel Wert in die Welt gebracht hat, sehr, sehr hoch. Insbesondere, wenn er ordentliche Business-Praktiken macht, so wie Friedemann es gerade erklärt hat. Und was daran schwer zu verstehen ist manchmal, da sagt man, okay, gut, aber ein Chirurg, der jeden Tag 2 Leben rettet, der stiftet doch mehr Wert als ein Unternehmer, der Fernsehmonitore verkauft und dafür aber Millionen kriegt, wohingegen der Chirurg nur 200.000 im Jahr hat. Und das stimmt, dass der Chirurg für die einzelne Person einen höheren Wert schafft, aber das tut er auch nur für 2 Personen am Tag. Und der Chirurg beliefert im Jahr, rettet er 700 Menschen. Das heißt, für 700 Menschen hat er einen immensen Wert geschaffen. Und deswegen kriegt er 200.000 Euro. Der Unternehmer, der nur Fernseher verkauft, die aber besser sind als die Fernseher der Konkurrenz, der verkauft höchstwahrscheinlich 700 Fernseher am Tag und beliefert, macht einen viel geringeren Impact im Leben des Einzelnen, als der Chirurg es macht. Aber das macht er für viel mehr Leute. Und deswegen kriegt er pro Fernseher 2 Euro Gewinn, sagen wir 20 Euro Gewinn, und der Chirurg kriegt pro Operation 3.000 Euro Gewinn oder was auch immer, 5.000 Euro Gewinn. Oder 3.000 passt eigentlich ganz gut. 3.000 Euro Gewinn pro Operation und der andere Typ nur 20. Und da hast du den Vergleich. Nur der andere Typ macht es halt für mehr Leute. Und deswegen hat er insgesamt in der Welt mehr Wert verbreitet, obwohl der Wert, den der Chirurg macht, für die einzelne Person natürlich viel wertvoller ist. Aber die Korrelation, dass Geld mit einem Wert in Verbindung steht, muss auch gelten, weil niemand würde Geld ausgeben für etwas, was ihm selber keinen Wert stiftet. Würdest du jemals 100 Euro für irgendwas zahlen, wo du das Gefühl hast, es bringt dir nichts?
Nein.
Unwahrscheinlich. Deswegen.
Also es sei denn, es ist jetzt eine Spende, aber selbst die bringen mir was, und zwar letztendlich das Gefühl, dass ich was Gutes getan habe.
Richtig. Und die Spendenorganisationen, die das meiste Geld bekommen, vermitteln zumindest das Gefühl, dass du da am meisten hilfst. Vielleicht sind sie nicht die Besten, aber sie vermitteln zumindest das Gefühl. Deswegen, ich sage nicht, dass es immer so ist, dass wenn du viel Geld hast, dass du einen hohen Wert gestiftet hast. Insbesondere, wenn du es irgendwie durch böse Aktion gemacht hast. Dann.
Und genau, es ist auch nicht so, dass es keinen Scam gibt.
Genau.
Also Scams, du kannst absolut, kannst du auch Geld für etwas ausgeben, was kompletter Müll ist.
Aber dafür plädieren wir nicht.
Genau, aber das darf man halt nicht machen. Und nur, also die Ausnahme, finde ich, darf nicht die Regel widerlegen, dass man glaubt, okay, nur weil es da draußen irgendwelche Scammer-Unternehmer gibt, die irgendwelche Skandale abgezogen haben, deswegen sind gleich alle so, sondern nein, die allermeisten Unternehmer arbeiten sehr sauber, gewissenhaft und prinzipiengetreu. Ansonsten schaffst du es gar nicht, so eine große Firma aufzubauen. Ansonsten schaffst du es gar nicht, das Vertrauen aufzubauen zu deinen Mitarbeitenden, das du brauchst, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Da braucht man einen gewissen Grad an Integrität. Und natürlich schaffen diese Leute es dann in der Regel nicht in die Schlagzeilen, weshalb man oft, oder glaube ich, viele Leute konnotiert haben, großer Unternehmer gleich Verbrecher.
Ja, eine Verfügbarkeitsheuristik.
Ja, genau. Und das ist so ein Ding. Wie leicht man, insbesondere durch die Medien, aber auch generell im Leben, durch so kleine mentale Traps ausgetrickst werden kann. Das ist wichtig, da mal hinter den Vorhang zu schauen. Und ich meine, dass wir jetzt schon öfter gefragt wurden über Instagram, was für Bücher wir empfehlen. Und ein Buch, welches ganz viele solche mentalen Heuristiken aufdeckt, ist von Daniel Kahneman. Das Buch Thinking Fast and Slow.
Schnelles Denken, langsames
Denken. Schnelles und langsames Denken, genau. Und da sind ganz, ganz, ganz viele interessante Beispiele drin, unter anderem auch die Sunken Cost Fallacy, die wir letzte Folge angesprochen haben. Also die Falle, sich an versunkenen Kosten aufzuhalten. Und genau, das am Rande, das ergibt auf jeden Fall Sinn, sich da mal reinzulesen. Apropos Sinn. Ein Punkt gibt es tatsächlich, Florian, wo ich sagen würde, dass das Sinn auf jeden Fall eine, oder dass es ohne Sinn gar nicht geht. Und zwar, wenn du dir vorstellst, wenn du dich zurückerinnerst an die Schulzeit, da gab es sicherlich ein Fach oder vielleicht auch mal vereinzelte Aufgaben oder Themen oder so, wo es dir richtig schwer gefallen ist, das zu lernen oder wo du auch einfach keinen Bock hattest, das zu lernen. Die Mathelehrerin hat, weiß nicht, die ganze Zeit ging es schon um super schwere Aufgaben. Und jetzt auf einmal müsst ihr noch Matrizen multiplizieren. Dann denkst du, was soll mir das später in meinem Leben bringen? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt irgendwelche blöden Matrizen multiplizieren kann miteinander? Da habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Fällt dir richtig, richtig schwer. Klausur wird vielleicht gerade so eine 3 oder eine 4. So, warum nicht? Weil du den Sinn dahinter nicht siehst, den höheren Sinn. So, jetzt auf einmal, nach dem Abitur beschäftigst du dich mit, okay, zum Beispiel ich gerade mach gerade einen Sportbootführerschein für Binnen- und Seeschifferei. Und damit, da habe ich richtig Bock drauf, damit darf ich später ein Schiff führen im Binnenbereich bis 20 Meter, auf See sogar unbegrenzt groß, bis maximal 12 Personen Besatzung mit richtig PS. Und genau, da kann man im Grunde genommen wochenlange Bootstouren mitmachen. Also es ist ein richtig tolles Ding. Und das hat für mich sehr viel Sinn, diesen Bootsführerschein zu bekommen. Und gleichzeitig auch, wenn ich mir vorstelle, da draußen auf See zu sein und man verliert relativ schnell das Land am Horizont und sich vorzustellen, irgendwann bin ich da komplett im Nirgendwo und jetzt ausgerechnet fällt das Navigationssystem aus, dann werde ich sehr froh sein, dass ich ein paar manuelle Navigationsskills habe, dass ich noch einen Handpeilkompass dabei habe, um irgendwelche Objekte zu Kreuz zu peilen, um meine Position zu bestimmen, dann die Karte aufzurollen, da mit einem Bleistift und einem Lineal meine Peilung eintragen kann und dann wieder zurück ans Land finde.
Wobei, wenn du das Land nicht siehst, ist auch Peilung schwer, ne?
Irgendwelche Bojen, andere, ja. Schiffe gibt es immer. Ja. Oder ne, Schiffe würden nicht funktionieren, aber irgendwelche anderen feststehenden Objekte gibt's immer. Und ansonsten fährst du einfach so weit, bis du irgendein feststehendes Objekt findest.
Du wartest, bis Nacht ist. Und dann weißt du die Himmelsrichtung oder du siehst die Himmelsrichtung eh.
Genau, die Himmelsrichtung, ja. Grob, das ist kein Problem. Genau. Bloß aber, dass man nicht komplett lost ist, wenn das Navigationssystem ausfällt, dann denke ich mir, es ist schon sinnvoll. Und da steckt ja auch wieder in dem Wort sinnvoll, das Wort Sinn drin, das zu können. Und mit dieser Überlegung sitze ich dann in der Theoriestunde und da sind wir dann am Karten rumzeichnen und alle anderen denken sich so, boah, was ist das für ein Scheiß, wir haben doch eh am Boot so ein Navigationssystem, was einem die ganze Zeit die Position bestimmt. Und genau, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, das kann auch ausfallen und aus Redundanzgründen ist es schon gut, die Basics zu können. Und dann macht so eine Übung auf einmal richtig viel Spaß, wenn man sich dann freut, wie wäre es denn in der Situation, dann die rettenden Fähigkeiten zu haben und dann machst du das und managst das richtig gut und du hast direkt die richtige Peilung und so weiter und du manövrierst, ohne eine tagelange Odyssee zu haben, direkt in die richtige Richtung, weißt direkt, wo es hingeht, obwohl das Navigationssystem ausgefallen ist. Boah, auf einmal hat das einen Sinn und auf einmal lerne ich das Ganze mit Eifer und mit Elan und Motivation und es fällt mir auch gar nicht schwer, weil ich muss es nur einmal lesen und habe es verstanden und muss es nicht mit 10-mal durchlesen, damit ich danach es für eine Klausur verstanden habe und danach wieder vergesse. So, und das ist der Unterschied, den Sinn machen kann hinter etwas. Und deswegen würde ich sagen, ist Sinn meines Erachtens nach, damit du langfristig motiviert bleibst und auch eine Erfüllung und Spaß und Freude bei dem hast, was du tust, unabdingbar. Jetzt ist nur die Frage, wie definiere ich denn Sinn? Und das muss eben nicht sein, dass man die Welt rettet. Ein Sinn kann auch schon sein, und nochmal, das ist absolut in Ordnung, wenn du einfach nur für deine finanzielle Freiheit kämpfst. Wenn du für dafür sorgst, dass es dir selber, dein Mitmenschen, deinen Verwandten, deinen Liebsten erstmal richtig gut geht, dass du aus einer starken Position heraus handeln kannst, dann finde ich, ist das schon mal ein enormer Sinn. Und für mich war das immer ein enormer Sinn, ein umso höherer Sinn, weil ich einfach auch diesen krassen Kontrast in der Kindheit hatte und wir in phasenweise in sehr starken finanziellen Mangel aufgewachsen sind und dann prägen sich da Erfahrungen ein, wie zum Beispiel, dass man irgendeinen Antrag einreichen muss bei der Schule, um eine Klassenfahrt bezahlt zu bekommen von so einem Hilfsfonds für bedürftige Kinder. Super toll, dass es diesen Fonds gibt, super toll, dass es diese Unterstützung gibt, aber für ein Kind eine Blamage, da reinzugehen zu müssen und dann irgendwie mit dem Sekretariat reden zu müssen und diese Anträge auszufüllen, das mit dem Klassenlehrer abzusprechen, immer darauf zu achten, dass es keiner hört und so, boah, richtig, richtig unschön einfach. Und dann sowas seinen eigenen Kindern vorenthalten zu können oder einfach dafür zu sorgen, dass die das nicht erleben müssen, das ist für mich richtig hoher Sinn. Das ist dann auf einmal, habe ich das Gefühl, boah, ich habe einen richtig großen Purpose mit meinem Business.
Wie würdest du denn den Sinn deines Lebens zusammenfassen?
Oh, jetzt, das
muss nicht perfekt sein. Ja. Jetzt, du bist gerade im Gefühl. Wir sind noch da, aber wir überlegen.
Wir sind noch da, ich überlege einmal, wie ich das auf den Punkt bringe. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin dem Sinn meines Lebens schon sehr nah. Ich möchte lernen, ich möchte dauerhaft irgendwas Neues lernen, mich charakterlich weiterentwickeln durch herausfordernde Erfahrungen, die ich habe. Ich möchte mit tollen Menschen umgeben sein. Und ich möchte anderen Menschen helfen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich bin da schon sehr gut auf dem Weg. Das Ganze, es sind alles verschiedene Bausteine, die man dafür braucht. Und ein Baustein muss nacheinander abgehakt werden. Und ja, das ist, würde ich sagen, der Sinn meines Lebens. Irgendwann kommt dann auch das Thema Familie dazu. Aber das gehört, finde ich, auch in die Kategorie Menschen mit dazu. Und
absolut.
Ja.
Du bist nah dran. Ich finde das auch passend, weil ich glaube, das passt dazu, dass du ein bisschen überlegt hast. Ich habe ja die Frage gestellt, aber grundsätzlich finde ich die Frage, was ist der Sinn des Lebens, eigentlich die falsche Frage. Ich finde, das ist so ein bisschen privilegierte mentale Masturbation. So, was ist jetzt der Sinn des Lebens? Ich glaube, dass wenn du nah an deinem Sinn des Lebens bist, dass du dir dann gar keine Gedanken darüber machst, was ist der Sinn des Lebens, sondern es ist ganz offensichtlich für dich. Eine Mutter, die jetzt seit 2 Monaten ein Kind hat, die brauche ich nicht nach dem Sinn des Lebens fragen. Die guckt dich an und denkt, du bist bescheuert. Das ist der Sinn des Lebens, ist doch direkt gerade vor mir. Ich habe das Krasseste der Welt gerade vollbracht. Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. So süß wie das habe ich noch nie ein anderes Kind sehen können. Und für die ist das ganz klar. Und wenn ich in mich hineinhorche und überlege, was ist mein Sinn des Lebens, ich möchte lieben, ich möchte aber auch geliebt werden. Ich möchte geben, weil ich mich dann selbstwirksam fühle. Ich möchte lehren, ich möchte beschützen, weil dann fühle ich mich sinnvoll. Und das sind aber alles Sachen, die ich im Kleinen sowieso schon jeden Tag mache und ich möchte noch mehr davon machen. Und solange die Sachen, jetzt unser Unternehmen hilft enorm dabei. Unser Podcast hilft enorm dabei. Und der Podcast ist ja auch wo wir den Purpose gefunden haben, nachdem wir money-driven waren. Hätte ich vor 7 Jahren gewusst, dass Podcast in die Richtung von meiner Passion geht, dass ich es liebe, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen, dass ich es richtig geil finde, ein Proaktiv-Letter einmal die Woche zu schreiben, wo sich Leute eintragen können, wenn sie wollen, hätte ich niemals gedacht. Hätte ich es mir leisten können, wenn ich es gedacht hätte? Auch nicht. Aber weil wir money-driven waren, haben wir neue Fähigkeiten erlernt, die es überhaupt ermöglichen, dass wir einen Podcast machen, wo wir ein bisschen was sagen können.
Worüber sollten wir hier reden?
Das ist echt so.
Wenn wir mit dem Podcast angefangen hätten.
Gut, Wir hätten dokumentieren können.
Das wäre auch spannend
dokumentieren gewesen. Können wir immer, ja. Das wäre auch spannend gewesen. Man kann immer dokumentieren. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts sagen, kannst du immer dokumentieren. Und das alleine an sich ist spannend. Warum funktionieren Reality-TV-Shows? Die haben auch nichts zu sagen, aber zumindest dokumentieren sie. Aber das, ich hätte diesen, jetzt ist das einer meiner Lieblingsprojekte, die ich jemals begonnen habe. Hätte ich aber vorher nicht gewusst. Und dafür brauchten wir erstmal den Money-Driven-Fokus. Und das, ja, wenn du dann erstmal laufen kannst als Kind, dann siehst du, es gibt nicht nur Fahrradfahren, sondern es gibt auch Tennisspielen, es gibt auch Fußballspielen, es gibt auch andere Sachen, die ich mit meinem Bein machen kann und kann nicht nur Fahrradfahren. Und vielleicht gibt es dann eine neue Sache, die dir noch viel näher liegt als das, was du vorhin dachtest.
Das ist tatsächlich so das Ding. Ich glaube, was vielleicht auch ein Unterschied ist, wir waren ja auch in China.
Und in China, ja.
In China, genau. Vor 3 Monaten jetzt oder 4 Monaten, sowas. Und dort ist ja das Ideal, also oder das Ziel, Geld zu verdienen und reich zu werden, das größte Ideal in der breiten Masse. Alle arbeiten darum, um rich zu werden, um reicher und reicher zu werden.
Und es wird auch applaudiert.
Und es wird applaudiert, absolut. Und naja, wie kann man sich das erklären? China ging es vor gar nicht so vielen Jahren, also vor 10 bis 15, 20 Jahren, noch viel, viel, viel schlechter. Viel mehr Armut. Es gilt ja heute auch immer noch als Schwellenland. Und auch wenn es schon Sprünge gemacht hat. Und das heißt, da ist noch in der Mentalität der Mangel sehr stark verankert. Haben wir in Deutschland eine Mangelmentalität in der breiten Masse, was materielle Güter angeht? Ich würde sagen, die allermeisten wachsen mit Auto auf. Also, dass die Eltern ein Auto fahren.
Und wachsen auch in einem Haus oder einer Wohnung auf.
Genau, die wachsen in einem Haus, in einer Wohnung auf, gehen ganz normal zur Schule. Man hat jeden Tag nicht die Wahl, ob man heute isst oder morgen, sondern man hat eher die Wahl, esse ich irgendwelche Cornflakes zum Frühstück oder gibt es Spiegeleier. Und das heißt, man wächst in so einem Wohlstand auf und dann fliegt man noch 4, 5 Mal im Jahr in Urlaub, was ja gar nicht schlecht ist. Das möchte ich ja genauso handhaben.
Oder einmal vielleicht.
Und hängt davon ab. Ja. Aber es gibt von bis, ne? Die Leute, die 5 Mal in Urlaub fliegen und Skiurlaub und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die Leute, die in Anführungszeichen nur sich leisten können, nach Sylt zu fahren. Ja. Und also das, ich denke grundsätzlich, natürlich will ich auch nicht verleugnen, dass es auch immer noch Armut gibt, auch in Deutschland, selbstverständlich. Aber der Durchschnitt hat schon eigentlich hat einfach keinen materiellen Mangel mehr. Und dadurch, dass dieser materielle Mangel, denke ich, ja, einfach nicht mehr so intensiv gespürt wird oder viel weniger. Ich meine, ich hatte ja auch in meiner Kindheit keinen großen materiellen Mangel. Es war jetzt nicht so, dass wir kurz vorm Verhungern waren, sondern es war eher so, dass ich einen Unterschied gemerkt habe, den Vergleich hatte zu meinen Mitschülern, wie es bei denen zu Hause überall aussah, dass die alle in großen Häusern gelebt haben. Und bei mir zu Hause ging es immer nur darum, wie kann man die nächste Miete bezahlen.
Du hast den Vergleich sogar selber gemerkt. Bei dir alleine nur.
Ja.
Das Haus hattest du ja auch schon.
Wie meinst du das?
Ihr lebtet in einem Haus.
Ach so, ja. Vorher haben wir in einem Haus gelebt, später haben wir dann in einer kleinen Wohnung gelebt und sind oft umgezogen. Genau, das heißt, den Vergleich hatte ich auch gespürt, aber ich glaube, als Kind habe ich das gar nicht so, gar nicht so reflektiert. Und daraus heraus braucht man ja dann im Grunde genommen gar nicht erstmal man hat gar nicht so krass dieses Bedürfnis danach, unbedingt finanziell frei zu werden und viel Geld zu haben, sondern man möchte direkt den Purpose angreifen und direkt den großen Sinn im Grunde genommen bekämpfen. Und genau, aber wie du sagst, also man braucht auch ein bisschen die finanziellen Fähigkeiten, erstmal den finanziellen Spielraum. Es geht ja bei Geld verdienen, geht es ja jetzt nicht nur darum, was ich mir im Restaurant bestellen kann. Da hat mal ein guter Freund von uns gesagt, mehr als einen Schnitzel kannst du nicht essen oder vielleicht zwei. Oder du hast einen großen Hunger, vielleicht kriegst du 3 Schnitzel hin, aber dann ist auch gut. Und darum geht es ja gar nicht beim Geld verdienen. Es geht ja vielmehr darum, diese Freiheit zu haben, die Möglichkeiten zu haben, das Gefühl zu haben, du kannst wirklich die frei entscheiden, worein du deine Freiheit dann wieder aufgibst, sozusagen. Wir haben auch mal gesagt in der anderen Folge, in der Folge über unsere Projektivwerte, warum ist Freiheit so ein großer Wert? Nicht, weil wir überhaupt keine Verbindlichkeiten haben wollen, wir wollen einfach selber entscheiden können, wo wir unsere Verbindlichkeiten committen.
Wo wir sie wieder aufgeben.
Genau.
Selber.
Und dafür musst du diese finanzielle Freiheit haben. Und gleichzeitig kommen dadurch so viele Skills und Fähigkeiten und Erlebnisse. Du begibst dich auch dadurch auf eine Reise, dass du dann irgendwann merkst, oh, wow, hier habe ich Fähigkeiten aufgebaut, hier habe ich Stärken und mit diesen Stärken kann ich Menschen helfen. Und das habe ich zum ersten Mal gemerkt, als ich in der Amazon-Community, in der wir sind, vorgeschlagen habe. Ich habe einfach in den Thread reingeschrieben, hey, ich habe Lust, mal ein bisschen Coaching auszuprobieren. Und ich möchte jedem, der Lust hat, eine kostenlose Coaching-Session anbieten. Und dann habe ich über den Verlauf von mehreren Wochen, ist jetzt auch schon 2 Jahre her, habe ich glaube 15, 20 Leuten eine kostenlose Coaching-Session gegeben. Und das hat denen anscheinend sehr viel gebracht. Und da habe ich dann gemerkt, wow, ich kann tatsächlich irgendwie mit dem Wissen, was ich jetzt aufgebaut habe, anderen Leuten helfen. Und da ging es nicht immer nur darum, wie um Produktentwicklung oder Marketingstrategien oder sowas, sondern da ging es auch sehr viel um Persönliches. Da ging es ganz viel auch teilweise um Beziehungsstruggles und so, was ich gar nicht geahnt hätte, dass man dann da hinkommt. Aber wenn man die richtigen Fragen stellt, dann merkt man doch, okay, das Problem liegt, es liegt jetzt nicht daran, dass weiß ich nicht, dass das irgendwie die Finanz oder dass das irgendein Produkt nicht so rund läuft, wie man es eigentlich haben würde, sondern es geht vielleicht eher darum, dass ein bisschen Anerkennung fehlt dafür. Und dann würden sich viele andere Probleme eigentlich schon direkt gelöst haben. Oder dann würde die Person selber herausfinden, wie er die anderen Probleme löst. Genau, da habe ich gemerkt, okay, da auf die Art und Weise kann ich den Leuten helfen. Dann haben wir irgendwann angefangen, den Podcast zu starten. So, auch im Grunde genommen.
Ziemlich genau zur gleichen Zeit auch.
Ja, ziemlich genau zur gleichen Zeit. Ich erinnere mich auch, in den ersten Folgen habe ich auch von diesen Coaching-Sessions erzählt. Und jetzt bekommen wir haufenweise Feedback zurück, wo die Leute sagen, war das nicht neulich noch eine E-Mail, die wir bekommen haben, wo jemand geschrieben hat, er hat, nachdem er unsere Folgen gehört hat, den Entschluss gefasst, seinen Job zu kündigen und ins Unternehmertum zu starten.
Das haben wir. Wir haben letztens eine E-Mail bekommen von jemandem, der jede Folge gehört hat und zu jeder mindestens eine halbe Seite Notizen hat und einfach mal Danke sagen wollte, weil er nimmt jetzt sein Leben viel proaktiver in die Hand. Er ist viel verantwortungsbewusster. Er ist ein besserer Vater. Er ist ein besserer Ehemann. Also solche E-Mails kriegen wir echt viel.
Ja. Und da denke ich mir, hey, ich habe meinen Purpose gefunden. Also es macht mir so viel Freude, hier mit dir zu sitzen und Content aufzunehmen über Sachen, die uns richtig jeden Tag beschäftigen und faszinieren und begeistern. Und dann hören sich das Menschen an, die schenken uns dann ihre Zeit und hören sich eine einstündige Podcast-Folge an über das Thema Gründen mit Purpose oder mit Geldintention. Und haben dann ein bisschen was davon. Und wenn es auch einfach nur, vielleicht ist es manchmal auch einfach nur so ein bisschen Unterhaltung, dass man ein bisschen was im Hintergrund zu hören hat. Vielleicht sind es irgendwann manchmal ein unangenehmer Denkanstoß, der dann in die richtige Richtung verhilft. Egal was es ist, scheinbar kriegen die Leute hier was draus. Und das gibt mir schon enorm viel zurück. Und um den Punkt abzuschließen, ja, wären wir darauf gekommen, wenn wir nicht unser Business gegründet hätten, hätten wir uns auch vielleicht das zugetraut. Ansonsten haben wir jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten, das Ganze erstmal ewig vorzufinanzieren, bis wir irgendwann mal einen Weg gefunden haben, wie man da die Kosten vielleicht irgendwie tragen kann und ohne Pressure das einfach zu machen, weil wir Freude dran haben. Also
wären wir,
ja, finde ich ganz gut.
Hätten wir genügend Fähigkeiten, über die wir reden können?
Ja.
Hätten wir genug Erfahrungen, von denen wir berichten können? Alles nein.
Und der Punkt ist, warum erzählen wir das Ganze? Es soll ja hier gar nicht um uns gehen in der Folge. Was kann man sich daraus, also aus dieser Erfahrung, das ist natürlich nur unser Weg und es gibt 100 Wege, aus dieser Erfahrung allein, was kann man sich da mitnehmen? Wenn man jetzt am Anfang steht und sich fragt oder vielleicht auch mittendrin fragt, folge ich überhaupt diesem einen großen Lebenssinn? Habe ich diesen einen Purpose, mit dem ich dann bei der Weihnachtsfeier oder sowas großartig von berichten kann, wie vielen Menschen ich das Leben gerettet habe. Was würdest du sagen? Was würdest du diesen den Leuten, die vor dieser Entscheidung stehen, auf welche Art und Weise würdest du denen die Angst nehmen?
Also ich finde es klasse, was du machst, und ich finde, die mutige Entscheidung ist, das zu machen, wo du Angst hast, was andere darüber denken. Und wenn du sagst, ja, ich möchte ein Unternehmen gründen, stell dir mal vor, du hast irgendwie ein bisschen Geld gespart, das heißt, du musst auch kein Geld verdienen, und du sagst, ich möchte ein Unternehmen gründen, was die Erde rettet. Das finde ich überhaupt nicht mutig, weil das wird jeder applaudieren, das wird höchstwahrscheinlich nicht klappen, aber passiert auch nichts. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte ein Unternehmen gründen, dass ich finanziell frei werde, und ja, ich weiß, ich rette damit jetzt nicht den Planeten, aber ehrlich gesagt, um den Planeten zu retten, muss ich auch erstmal Geld verdienen. Und deswegen starte ich das jetzt, und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ich weiß aber, ich kann garantieren, dass ich auf dem Weg ein kompetenterer Unternehmer werde, eine bessere oder eine multidimensionalere Persönlichkeit werde, dass ich viele Sachen lerne, dass ich viele neue Möglichkeiten entdecken werde. Und diesen Weg nicht einzuschlagen, finde ich wahnsinnig riskant. Nicht riskant im Sinne von, es passiert dann was, sondern riskant im Sinne von, die Sachen, die passieren könnten, die gut sind, denen verschließt du dich, weil du Angst hast, was andere davon denken. Und es pisst mich fast an, dass andere Leute verurteilen, die den Mut hatten, ins Unternehmertum zu starten, und dann aber sagen, ja, nee, also das hat mir zu wenig Purpose. Das finde ich arrogant, weil erst ehrlich gesagt würde ich dann auch fragen, was machst du denn? Du bist irgendwo ein Mitarbeiter, was erstmal nicht schlecht ist, aber welchen Purpose erfüllst du denn gerade? Rettest du gerade den Planeten in deiner Position? Wirst du jemals in deiner Position den Planeten retten können, egal was passiert? Selbst im Best Case kannst du nicht den Planeten retten in dieser Situation. Und dann von oben herab zu urteilen, jemand anderen, der zumindest mal versucht, sich selbstständig zu machen, über den zu urteilen, das finde ich nicht in Ordnung. Und ich versuche sehr urteilsfrei durchs Leben zu gehen in Bezug auf andere. Aber wenn andere urteilen, dann geht es bei mir sofort los. Mhm. Und es gibt eine Ausnahme, finde ich. Es gibt eine Ausnahme, wo man sagen kann, auf jeden Fall musst du da deinem Purpose folgen. Und das ist, wenn du Content machen möchtest. Nimm mal an, du bist ein Mitarbeiter irgendwo, verdienst gutes Geld, hast Spaß auch bei der Arbeit, du sagst, ich möchte mich irgendwie selbstständig machen, ich weiß aber noch nicht genau wie. Und um jetzt mal in die Arena zu gehen, wie du es vorhin schön gesagt hast, möchte ich jetzt mal anfangen. So, ich höre den Proaktiv-Podcast, es geht auch oft darum, dass man Content produzieren soll. Ich produziere jetzt mal Content. Ich schreibe zweimal die Woche einen LinkedIn-Beitrag. Ich nehme einmal die Woche einen Podcast auf. Ich dokumentiere meinen Prozess hin zu meiner ersten Business-Idee auf Instagram. Wenn ich solche Ideen habe, oder ich weiß sogar irgendwas, vielleicht bin ich in einem Job, wo ich ganz viel über Meeresbiologie weiß und ich kann super spannende Fakten über Blauwale, über Delfine, über Kraken, was auch immer erzählen, dann mache ich einen TikTok-Account, wo ich über solche Sachen rede. Und wenn man sowas nebenbei macht, neben seinem anderen Beruf oder neben seiner Selbstständigkeit oder neben seinem Studium, dann finde ich sehr sinnvoll, wenn die Themen, über die man redet, sehr nah am eigenen Herzen sind. Wenn die Themen entweder Dokumentation ist sehr nah am Herzen, weil du dokumentierst halt das, was du machst. Das ist persönlich, das ist faktisch das, was du tust. Das bist du. Oder du hast halt ein Thema wie Delfine oder Wale, jetzt mal spontan gesagt, wo du einfach sagst, hey, das Thema beherrsche ich und das Thema lebe ich auch. Und deswegen erzähle ich darüber gerne und mache gerne Content. Und wenn man Content macht und ihn gerne macht, so wie wir zum Beispiel den Proaktiv-Podcast, dann ist es nicht so, dass du eine Idee hast und sagst, hey, oder dann hast du zumindest ein Vehikel, womit du einen Demand erzeugen kannst. Wir kriegen jetzt schon regelmäßig Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, wir brauchen irgendwie eine Plattform, wo wir uns untereinander austauschen können, macht mal was, Jungs. Und dann denke ich schon, okay, hey, wir machen eigentlich nur unseren Purpose, aber jetzt kommen schon immer mehr Business-Ideen von unseren Zuhörern, die sagen, hier ist eine Nachfrage, wir wollen sowas haben, macht jetzt mal was. Und wenn man das lange genug macht, genügend Zuhörer hat, dann kann sich da was ergeben. Und man muss es nicht so aufwendig machen wie wir, die 1.000 Euro im Monat ausgeben, um den Podcast zu machen, wegen den Studios, wegen den Cuttern, wegen allem.
Mehr. Sind
Tausende
im Monat. Achso, ich habe 1.000 Euro
verstanden. Nee, Tausende im Monat. Ja. für all das ausgeben. Man kann das auch vom iPhone machen und so erstmal starten. Wir haben unseren Podcast 2 Jahre lang gemacht mit 0 Kosten. Ah gut, wir haben die Mikrofone gekauft. 1.
Was einen riesigen Unterschied macht, ist das ganze Kamera-Setup.
Ja.
Kostentechnisch, weil jetzt brauchst du auf einmal einen Cutter, du brauchst das ganze Equipment, das haben wir natürlich nicht gekauft, sondern mieten wir jedes Mal. Du brauchst ein Studio, wo du aufnimmst. Vorher konnten wir in Jogginghosen sozusagen mitternachts in irgendeinem Hotelzimmer aufnehmen und genau, jetzt musst du immer herfahren. Also es sind, die Kosten entstehen vor allem durch Studio, Video. Wenn man nur Audio macht, dann ist Podcast fast 0 Kosten. Du musst dir vielleicht einmal ein cooles Mikro holen, damit die Tonqualität ein bisschen besser ist als das, was dein iPhone hinkriegt. Aber selbst mit dem iPhone, ich kenne auch Podcasts, die jahrelang einfach nur mit dem iPhone aufgenommen wurden und super gut funktioniert haben.
Und du kannst auch, also mit dem iPhone kannst du auch normale Videos machen.
Ja.
Kannst dich hinsetzen in deinem Wohnzimmer und Facts spitten.
Absolut.
Und irgendwas dokumentieren, das ist gar kein Problem. Und dann kreiert man irgendwann einen Demand, wenn man das lang genug macht. Dann, man ist in der Arena, man erhöht die Grundfläche, die man hat, wo Glück haften bleiben kann. Und Leute sehen dich, Leute geben dir Opportunities, Leute bemerken dich, du lässt einen Stein ins Rollen, der potenziell zu einer Lawine werden kann. Und für sowas würde ich sagen, 0% money-driven, 100% purpose-driven. Weil wenn du da money-driven bist, dann hältst du das nicht durch.
Hm.
Das ist unmöglich.
Ja.
Das muss Purpose sein, das muss nah an dir dran sein.
100%. Ich will nicht sagen, dass wenn man seinen Purpose schon ganz genau weiß, und du, wie du vorhin gesagt hast, dass man, du kennst sozusagen das Produkt, du fragst nicht den Markt, sondern du kennst das Produkt. Du weißt, dieses eine Thema, das betrifft dich einfach persönlich so, so sehr, dafür möchtest du dich einsetzen. Dann möchte ich nicht sagen, dass das falsch ist, dass man sich dann darauf stürzt und das zu seiner Lebensmission macht. Solange man, und das ist, denke ich, wichtig, wirklich weiß, dass das Ganze nicht fremdbestimmt ist. Dass man das nicht macht, um die Lorbeeren zu ernten am Ende oder weil es von der Gesellschaft erwartet wird, dass man irgendwie so einem tieferen Zweck folgt, sondern dass es tatsächlich von Herzen kommt, dann finde ich, ist das hammergeil. Dann go for it, nicht weiter zögern, nicht weiter warten. Vielleicht braucht man auch dann einen mehrstufigen Schlachtplan dafür. Vielleicht muss man erstmal sehen, okay, das ist mein Life-Purpose, ich möchte dieses und dieses Problem lösen, dann muss ich jetzt in erster Instanz die ersten 3, 4, 5 Jahre dafür investieren, dass ich komplett finanziell frei werde. Das könnte man so machen. Muss man nicht, aber könnte man so machen. Danach finde ich die wichtigsten Schlüsselpositionen und Personen, die ich dafür brauche, um dieses Unternehmen oder diesen Zweck umzusetzen. Vielleicht ist es dann auch ein Verein. Und dann kümmere ich mich darum, dass ich meinen Zweck erfülle und dann habe ich es da innerhalb von 10, 15 Jahren vielleicht hingeschafft. Oder man sagt von vornherein, scheiß drauf, ich werde ein richtig guter Verkäufer. Ich kenne jemanden, der hat so ein gemeinnütziges Projekt gestartet und ist einfach ein wahnsinnig guter Verkäufer. Und die leben komplett von Spenden, aber kommen super aus, weil dieser Junge es schafft, in jede TV-Show reinzukommen, die er rein möchte. Der war bei TAF, hat René Adler als Ambassador gewonnen, der kriegt jeden, mit dem man ein persönliches Gespräch hat, dazu zum Fördermitglied zu werden. Also es ist der Wahnsinn. Und auf die Art und Weise hat er dann ein Projekt auf die Beine gestellt, was zumindest existiert und was in die Gänge bringt. Meines Erachtens nach hat das jetzt nicht allzu viel Impact, aber es funktioniert schon mal. Und wenn das dein Ziel ist, dann go for it, dann mach das auf jeden Fall. Bloß wenn man das noch nicht hat, wenn man das noch nicht so konkret formulieren kann und sagen kann, nur das und nichts anderes, dann denke ich, ist es eigentlich fast immer erstmal sinnvoll, vor allem Finanzen in den Griff zu kriegen. Weil je mehr Finanzen du hast, desto echtere, reinere Entscheidungen kannst du treffen. Desto mehr Möglichkeiten hast du. Geld ist gewissermaßen Freiheit, Möglichkeiten und
Sicherheit.
Und ein Hebel, Sicherheit, genau. Und daraus kann man dann sehr, sehr viele schöne Dinge schöpfen. Und wenn du danach keinen Bock mehr hast, wenn du die ganze Kohle gemacht hast, jetzt denkst du dir, jetzt könnte ich, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, ja, dann musst du vielleicht dich nochmal fragen, was war eigentlich deine ursprüngliche Motivation, weil jetzt sind da auf einmal alle, vielleicht sind dann die Bedürfnisse gestillt, du hast keine materiellen Belange mehr, vielleicht passen alle anderen Bedürfnisse auch und jetzt hast du gar kein Interesse mehr daran, irgendwas beizutragen an der Welt. wird hoffentlich nicht passieren, aber dann kann man sich auch fragen, okay, dann ist es eigentlich umso besser, dass du nicht von vornherein irgendeinem Purpose gefolgt bist, weil dann hättest du sowieso mittendrin irgendwann aufgegeben, wenn das keine echte Motivation gewesen wäre.
Wir sind der Proaktiv-Podcast. Da steckt das Wort aktiv drin. Immer wenn du sagst, ich begebe mich jetzt in die Arena und du tust das, weil du es möchtest, das applaudiere ich. Das finde ich geil. Das finde ich super stark. Ob du ein Strohhalm-Business machst, ob du ein Kamerastativ-Business machst, nur weil du Geld verdienen willst, ob du die Welt rettest mit einer Technologie, die Nachhaltigkeit fördert, ob du Energieprobleme löst, ob du nur Content machst, ob du, egal was du machst, solange du proaktiv in die Arena gehst, aus freien Stücken, weil du es willst oder auch, weil du gern möchtest, dass du es willst, dich aber nicht traust, weil du Unsicherheiten hast und sagst, weil ich mich nicht traue, mache ich es. Mhm. Das applaudiere ich unnormal. Das finde ich heftig. Schreib uns, wir können dann auch gerne einen Call machen. Also wenn jemand sagt, hey, ich hab das gehört, das habe ich genau gemacht. Ich möchte dir davon erzählen, wie ich proaktiv in eine Arena gegangen bin. Schreib uns auf Instagram, wir sehen das und dann machen mit einem von uns gibt es einen Call. Also weil das finde ich einfach nur geil. Das applaudiere ich, finde ich heftig.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Ein letztes Thema möchte ich noch kurz ansprechen und zwar das Thema Purpose-Prokrastination.
Ja, perfekt.
Es kann nämlich passieren, dass man glaubt, dass man einen Sinn haben muss, dass man auf den Sinn wartet, bevor man anfängt. Und dann ja, kann es sein, dass man entweder den Sinn noch nicht kennt und darauf wartet, ja, dass ich irgendwann mal einen Sinn finde und dann mache ich irgendwas Großes und bis dahin ja, vegetiere ich so ein bisschen dahin und gehe immer den leichteren Weg. Oder dass man eigentlich seinen Purpose schon kennt und dass man genau weiß, was man machen möchte. Und das kann jetzt die Welt retten sein, das muss aber jetzt auch nicht so was Extremes sein, sondern es kann auch meinetwegen sein, einfach nur finanziell frei zu werden. Vielleicht ist das einfach auch dein Purpose, das ist auch ein legitimer Purpose. Dann, aber du wartest auf die Umstände, bis alles passt. Du wartest auf die Umstände, bis sich alles gefügt hat, bis du in dem richtigen Umfeld bist, um jetzt dich diesem Problem zu widmen, finanziell frei zu werden. Oder du wartest darauf, bis du die richtigen Fähigkeiten hast. Du glaubst vielleicht, oh, jetzt muss ich erstmal ein ganzes Studium absolvieren oder bevor ich ein Master of Arts bin, nimmt mich doch eh keiner ernst. Oder ja, dafür muss ich ja diese eine Schlüsselposition kennengelernt haben. Deswegen gehe ich jetzt auf 20 Networking-Veranstaltungen, die ganze Zeit immer nur am Network, aber ich mache nie irgendwie was. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Sinnprokrastination. Man prokrastiniert so lange, bis man entweder seinen Sinn gefunden hat oder bis man sich bereit fühlt, seinem Sinn zu folgen. Und das sollte man einfach ablegen, weil letztendlich...
Ich würde immer noch auf den Podcast warten.
Es ist, was denn?
Ich würde immer noch auf den Podcast warten, wenn wir das so gemacht hätten.
Ach so, ja, also, ja.
Der wäre immer noch nicht gekommen.
Ja, der Podcast wäre noch nicht gekommen. Ja. Man muss irgendwann der Angst einfach ins Gesicht schauen. Und ich habe dazu vor ein paar Wochen ein Proaktiv-Letter geschrieben. Und zwar mit der Headline: Perfektionismus ist Prokrastination. Und letztendlich ist das so ein bisschen so ein Purpose-Perfektionismus. Und zwar in dem Sinne, dass ich Perfektionismus betreibe, bis ich meinen perfekten Purpose gefunden habe. Nein, es reicht mir nicht, dass mein Purpose einfach nur Geld verdienen ist und dass ich finanziell frei bin und dass es meinen ganzen Liebsten gut geht. Das reicht mir noch nicht. Nein, ich möchte den perfekten Purpose haben. Und zwar, ich möchte irgendwas richtig Philanthropisches machen, direkt von vornherein. So. Oder der Perfektionismus zu sagen, ich weiß, was ich machen möchte, aber es muss alles perfekt sein, damit ich anfangen kann. Ich muss perfekt ausgebildet sein. Ich muss am besten noch die perfekte Lebensgefährtin dafür gefunden haben. Ich muss die perfekten Freunde dafür haben. Ich muss im perfekten Umfeld dafür sein. Ich muss gesettet sein. Ich muss angekommen sein. Ich muss bereit sein. All diesen Kram, bis man dann irgendwann alt ist und gestorben. Und da macht man dann auch nichts draus. Das heißt, es ist so ein Perfektionismus, der letztendlich dazu führt, dass man gelähmt ist und prokrastiniert. Und deswegen Perfektionismus generell, finde ich, kann sehr schnell in Prokrastination enden. Das habe ich in diesem Letter auch, denke ich, ganz gut auf den Punkt bekommen. Bloß gerade, wenn es darum geht, so eine große Entscheidung zu treffen, einfach mal seinem Sinn, den man eh spürt. Ich bin mir sicher, jeder von euch zu Hause, wenn ihr einmal die Augen schließt und in euch hineinspürt, ihr wisst schon, was ihr wollt. und diesen Sinn wahrzunehmen und dem einfach zu folgen, ich denke, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, brauche ich ein purpose-driven Business oder ist mein Business-Zweck geldgetrieben oder so. Diese Frage brauchst du dann gar nicht mehr stellen, weil du bist dann einfach auf deinem, also du hast dann deinen Sinn gefunden.
Mega. Wenn du dich als Zuhörer fragst, was ist der Proaktiv-Letter, den Friedemann da geschrieben hat, wir schreiben einmal die Woche ein Letter an den Zuhörer oder die Zuhörerin, die sich einträgt. Und zwar einfach auf proaktivpodcast.de kannst du dich eintragen mit deiner E-Mail und dann kriegst du jede Woche ein Letter von mir oder Friedemann geschrieben, ein Gedanke ausformuliert, einmal die Woche. Und das war ein Thema davon. Aber es wird noch viele weitere coole Themen in Zukunft geben.
Jawohl, genau eine Stunde.
Point. Schön.
Ja, passt. Florian, ich glaube, wir haben unseren Purpose gefunden. Und
trag dich im Proaktivletter ein auf proaktivpodcast.de und wir hören uns das nächste Mal.
Teile diese Folge gerne noch, Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine riesige Freude. Dankeschön.